Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Hier ist Sandra Pfister, hallo. Die 18- bis 24-Jährigen sind angeblich Nesthocker und, wie unsere Gesprächspartnerin gleich behauptet, nicht nur wegen der teuren Studentenbuden. Islamischer Religionsunterricht nicht in den Hinterhöfen der Moscheen, sondern in nordrhein-westfälischen Klassenzimmern. Wie der abläuft und wie er jetzt verbessert werden soll, das hören wir auch gleich. Und Astro Alex, Alexander Gerst, der kommt im Jahr 50 nach der Mondlandung auch nochmal auf uns herab. Schüler sollen nicht den Hinterhöfen der Moscheen überlassen bleiben, wie es immer so schön heißt. Sie sollen Islamunterricht in der Schule erhalten und damit unter staatlicher Aufsicht. Das war die Idee hinter dem islamischen Religionsunterricht in einigen Bundesländern, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es ihn seit 7 Jahren. Allerdings lief es nicht immer rund. Trotzdem will die Regierung in Düsseldorf den Unterricht fortführen, aber leicht verändert. In welche Richtung, das hat sich Moritz Börner mal angeschaut.
Guten Morgen, Frau Heidrun.
Dritte Stunde an der Friedensschule in Essen. Für die Viertklässler steht islamischer Religionsunterricht bei Lehrerin Rehana Feitz-Din auf dem Programm. Es geht um die 5 Säulen des Islam.
Miriam, möchtest du anfangen?
Also die erste Säule ist auf Deutsch Glaubensbekenntnis und auf Arabisch Shahada.
Die Schüler kommen aus den verschiedensten Ländern, der Türkei zum Beispiel oder dem arabischen Raum. Islamischer Religionsunterricht ist immer ein Spagat zwischen den einzelnen Auslegungen und Glaubensrichtungen. Unter den Schülern sind Sunniten und Schiiten, manche haben eine eher konservative, andere eine moderate Glaubensausrichtung, erklärt Rehana Feitz-Din.
Natürlich gibt es auch innerhalb des Islams eine breite Auslegung, die wir alle hier auch berücksichtigen, auch die Fragen der Kinder, da kommen von allen Richtungen immer Auslegungen und das soll ja auch so sein. Es soll ja auch im Unterricht diskutiert werden, besprochen werden und reflektiert werden. Das ist ja auch das Gute daran.
Bei der Entwicklung von Lehrplänen und Schulbuchinhalten hat das Schulministerium bisher mit einem Beirat zusammengearbeitet, dem Vertreter der 4 größten Islamverbände in Deutschland angehörten. Dieser Beirat erteilte bisher auch die Lehrerlaubnis für islamische Religionslehrer, arabisch Ijaza genannt, und stand in dem Ruf, von konservativen Glaubensverbänden dominiert zu sein. Ab Ende Juli wird der Beirat von einer Kommission ersetzt. Dieser sollen dann Vertreter von deutlich mehr Islamverbänden angehören als dem bisherigen Beirat, zum Beispiel auch von albanischen, bosnischen und marokkanischen Gemeinden. Vermutlich werden dadurch auch liberale Auslegungen des Islam stärker vertreten sein, Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP.
Die Idee ist schon, dass wir als Ziel ja haben, die Vielfalt des Islam abzubilden und dadurch, dass natürlich dann auch in der Konsequenz heißt, dass wir mehr Verbände dann entsprechend auch aufnehmen können.
Unklar ist, welche Rolle der türkisch-islamische Religionsverband DİTİB in Zukunft spielen wird. Nachdem Ende 2016 bekannt wurde, dass DİTİB-Imame Spionageberichte an die türkische Regierung geschickt hatten, musste der Verband auf Drängen der damaligen rot-grünen Landesregierung den Sitz im Beirat ruhen lassen. Die neue Regelung sieht nun vor, dass Verbände, die in der neuen Kommission mitmachen, ihre Staatsferne dokumentieren müssen und dass sie finanziell unabhängig sind. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lehnt eine erneute Beteiligung von DİTİB ab. Musa Bagraç vom Verband der Islamlehrer sieht die Rolle von DİTİB zwar durchaus auch kritisch, er glaubt aber, eine Einbeziehung des größten Islamverbandes in Deutschland sei wichtig.
DİTİB ist weiterhin der größte Moscheeverband, den wir in Deutschland unter organisierten Muslimen haben. Und das, was in der Zentrale der DİTİB passiert, ist oder auch weiterhin passiert, ist nicht unbedingt ein Abbild der lokalen Moscheegemeinden. Da würde ich auf jeden Fall hin zu einer Differenzierung gehen und sagen, das, was in der Zentrale passiert, ist nicht unbedingt das, was man auch real vor Ort vorfindet.
Noch ist offen, wie DİTİB sich dazu verhält. Eine weitere Baustelle ist der Lehrermangel. Über 400.000 muslimische Schüler gehen in NRW zur Schule. Bisher gibt es aber nur genug Lehrer, um 20.000 zu unterrichten. In Münster gibt es einen Lehramtsstudiengang, aber zum Unterricht befähigt auch ein 1-jähriger Zertifikatskurs, den jeder Lehrer absolvieren kann, der muslimischen Glaubens ist. Bis wirklich jeder muslimische Schüler Religionsunterricht bekommt, wird es nach Einschätzung des Verbandes der Islamlehrer aber noch 10, 20 Jahre dauern.
Wohnen ist teuer und das trifft ganz besonders auch Studierende. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat gerade wieder über Wohnzuschüsse diskutiert. Jetzt beginnt nämlich wieder der Run auf Studentenbuden. Die sind oft weniger hübsch, aber garantiert teuer. Kein Wunder, dass fast 2/3 aller jungen Leute sagen, da bleibe ich doch zu Hause wohnen. Ulrike Bartholomäus hat gerade ein Buch geschrieben über das Massenphänomen des Nesthockens. Frau Bartholomäus, mehr als 60% der 18- bis 24-Jährigen haben Sie recherchiert, wohnen bei Mama und Papa, entweder noch oder schon wieder. Angesichts dieser teuren Mieten ist das doch mehr als verständlich, oder?
Das ist richtig, aber es ist so, dass dieses Phänomen nicht neu ist, sondern schon seit 10 Jahren existiert. Und da waren die Mieten ja noch dramatisch viel billiger. Das hat eine Vielzahl von Gründen, warum Jugendliche, Heranwachsende lieber zu Hause im Hotel Mama wohnen wollen. Und vor allen Dingen ist es auch die Bequemlichkeit. Und ganz entscheidend ist, es gibt heute ein eher freundschaftliches Verhältnis zu den Eltern. Dieses, die einen und die anderen und diese Konflikte, die haben nach und nach abgenommen. Und da sagen einige auch ganz klar, wieso, hier spare ich Geld. Wenn ich in der Ausbildung bin, habe ich mehr übrig. Oder wenn ich Student bin, dann ist vielleicht für mich mehr in der Kasse.
Hört sich ja erstmal nach einer pragmatischen Sache an und auch nach einer schönen Sache. Die verstehen sich mit ihren Eltern. Aber man hört schon raus, so ganz einverstanden sind sie damit nicht.
Naja, in dieser Übergangszeit von Erwachsen werden und Erwachsen sein, ist es ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, selbstständig zu sein. Und zu der Selbstständigkeit gehört auch, auszuziehen und sich etwas Eigenes zu suchen und dann seinen eigenen Hausstand zu führen und zu gucken, wie schaffe ich das mit dem Papierkram und wo melde ich mich um und wie finde ich eine Wohnung, wie finde ich eine WG.
Die wachsen behütet auf, die jungen Leute. Man kann auch sagen, haben die Eltern sie zu sehr gepampert?
Naja, der Titel meines Buchs lautet ja, wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann. Das ist natürlich ironisch gemeint, aber in dem Chillen steckt schon so ein bisschen, ich bleib zu Hause, es ist schön, ich werde gepampert. Ein Teil ist sicher das Helikoptertum der Eltern, die sich auch erst daran gewöhnen müssen, dass die Kinder mit 18, 19 dann selbstständig sind, dass sie ausziehen. Eine andere Sache ist aber auch, dass nach dem Abitur heute die Jugendlichen ja auch deutlich jünger sind. Ja, es war früher für die Jungs normal, Wehrdienst oder Zivildienst zu machen. Das waren schon mal 1-2 Jahre. Dann kam noch ein weiteres Schuljahr hinzu. Das ist ja inzwischen wieder auf dem Rückweg, dass man sagt, 13 Jahre Schule ist doch irgendwo sinnvoller, weil mit unreifen Kindern kann man nicht sagen, ihr müsst jetzt schneller reifen. Das ist ja kein Willensprozess, sondern das ist ein biologischer Prozess. Und die Reifung dauert nun mal sehr lange. Die dauert auch nicht nur bis 18, sondern eigentlich braucht das jugendliche Gehirn bis 25, bis man eigentlich so weit ist.
Da würden Ihnen viele ältere Semester entgegenhalten. Na, früher hatten wir aber nicht so viel Zeit zu reifen, bis wir 25 oder 30 sind. Da mussten wir einfach mal pragmatisch eine Arbeit finden oder unser Studium zu Ende bringen.
Das ist richtig. Das gilt insbesondere natürlich auch für die Ausbildungsberufe. Da war es eigentlich normal, mit 16 zu starten. Aber die Jugendlichen waren damals auch reifer. Sie waren weniger behütet. Ein 16-Jähriger, ein 18-Jähriger ist heute unreifer als noch, sagen wir, vor 30 Jahren.
Sehen Sie das denn als gegeben an? So hört es sich fast an. Oder ist das ein Appell an die Eltern zu sagen, kickt die raus, gebt denen mehr Selbstständigkeit, fordert denen mehr ab?
Ich sage einfach nur, überlegt euch, welches sind eigentlich die Bedingungen, unter denen die Jugendlichen aufwachsen. Na, gibt es ein Boutique-Hotel zu Hause, wo Kinder mit einem 0-Euro-Voucher die ganze Zeit wohnen? Helfen sie mit? Was sind die Aufgaben? Was sind die Pflichten? Wie weit ist es denn mit der Selbstständigkeit? Gibt es einen Wäscheservice und so etwas? Und ich sage, jeder Schritt in die Selbstständigkeit ist gut. Natürlich gibt es diese sehr Selbstständigen, aber es ist schon auffällig, wenn 62% der 17- bis 24-Jährigen noch zu Hause wohnen, dass sie eben sehr, sehr lange zu Hause auch verharren.
Sie haben leicht reden. Sie haben eine Tochter, die früh von zu Hause ausziehen wollte, die direkt nach dem Abi gesagt hat, ich mache eine Lehre. Insofern haben Sie leicht reden. Gehen Sie mit den anderen dann ein bisschen hart um?
Naja, so leicht war das ehrlicherweise nicht. Sie hatte ja auch erst vor, nach der Schule ein Jahr gar nichts zu machen. Das, was sie wirklich wollte, ist ausziehen. Es ist ja bei jedem anders. Der eine will unbedingt ausziehen, der andere will unbedingt ins Ausland. Jeder hat einen Triggerpunkt, wo er sagt, das möchte ich erreichen. Und da können Eltern ansetzen und sagen, okay, wenn du sozusagen bestimmte Schritte machst in dieser Übergangszeit, dann helfen wir auch, das zu erreichen, was dein Ziel ist.
Denn das Gegenteil von den Boomerang-Kindern und von denen, die gar nicht erst ausziehen, sehen ja die Abiturienten, das ist ja auch ein beträchtlicher Teil der Jahrgänge, die ins Ausland gehen oder Work and Travel machen. Haben deren Eltern ihren Kindern dann genug Freiheiten gelassen und sie eben nicht unselbstständig gehalten?
Also es sind ja 42%. Da geht es hauptsächlich darum, dass sie nicht wissen, was sie machen wollen. Das ist eine Orientierungsphase, die manchmal auch in eine Orientierungslosigkeit führen kann, je nachdem, wie lange so ein Prozess geht. Und ich halte sehr viel davon, Auszeiten zu nehmen und nicht irgendwas überstürzt anzufangen, nur um es zu verrecken, sage ich jetzt mal, irgendein Studium anzufangen, was man dann wiederum abbricht. Ich halte das für eine gute Idee, wenn Voraussetzung wäre für so eine Reise ins Ausland zum Beispiel, es selbst zu organisieren, auch einen Großteil selbst zu finanzieren und einfach Erfahrungen zu sammeln, Selbstständigkeit zu üben und Selbstwirksamkeit. Ich tue etwas, ich schaffe das und dann in sich hineinzuhören und sagen, was will ich eigentlich im Leben machen?
Dann gibt es ja keine Studien, meines Wissens nach, was eigentlich langfristig die bessere Strategie ist. Den Kindern alles abzunehmen und ihnen den Weg zu bahnen und zu erleichtern und zu helikoptern oder sie zu größerer Selbstständigkeit zu zwingen, indem man manchmal auch sagt, so, und das machst du jetzt bitte alleine und jetzt könntest du auch mal ausziehen. Ist das wirklich so klar, dass diese Selbstständigkeit, die Eltern ihren Kindern abfordern sollten, zu größeren Erfolgen führt?
Das ist richtig. Diese Gruppe ist sehr wenig erforscht. Man weiß sehr viel über die Pubertät bis 18 Jahre. Da ist sehr viel publiziert worden. Aber diese Phase von 18 bis 25 ist so eine Art schwarzes Loch. Es ging los mit der Hirnforschung. Die haben angefangen, Jay Geats da zum Beispiel in Amerika. Der hat diese jugendlichen Gehirne in einen Scanner gesteckt und festgestellt, aha, tatsächlich dauert die Reifung bis 25. Und diese Studie, was Sie sagen, die würde mich persönlich auch sehr interessieren. Aber es ist auch klar, es gibt natürlich ein paar Mechanismen, die erforscht sind, unter anderem diese Selbstwirksamkeit. Wenn immer jemand dabei ist und mitgewirkt hat, können Sie diese Leistung nicht auf sich beziehen und dann wächst das selbst eben langsamer.
Ulrike Bartholomäus hat ein Buch mit dem provozierenden Titel geschrieben, Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch zu Hause chillen kann. Danke, Frau Bartholomäus.
Dankeschön.
Mehr als 10.000 Studierende, die vorher auf der Flucht waren, studieren an deutschen Hochschulen. Davon hat sich etwa ein Drittel erst im laufenden Sommersemester immatrikuliert. Einfach ist es nicht, sagen viele. Als Hilfestellung gibt es Vorbereitungs- und Integrationsmaßnahmen aller Art, aber kein Mensch weiß bislang, was sie bringen. Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung wollte es genauer wissen und hat auch viele Studierende eingeladen, die erzählen sollen, was ihnen hier im Weg steht. Hilde Weg hat ihnen zugehört.
Eigentlich alles war schwierig, also nicht nur die Sprache, sondern die Kultur auch und das Bildungssystem auch in Deutschland.
Erzählt eine 22-jährige Absolventin des niedersächsischen Studienkollegs in Hannover. Sie möchte lieber anonym bleiben. Vor 4 Jahren kam sie mit ihrer Familie aus dem Irak, konnte kein Wort Deutsch.
Ich habe zwar mein Abitur, aber das wird nicht anerkannt und ich habe schon im Irak auch studiert. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich das Studienkolleg hier besuchen kann.
Im Herbst beginnt nun ihr Studium in Hildesheim. Ihre Eltern unterstützen sie.
Besonders meine Mutter, weil sie wussten, dass ich so in meinem Heimatland im Irak einen Traum hatte, dass ich mein Studium absolvieren wollte. Nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, haben sie mir gesagt, du kannst das machen und wir würden auf dich stolz sein. Und ich habe das gemacht.
Und zwar hat sie die Zugangsberechtigung zu einer deutschen Hochschule erworben und damit das Ticket für die eigentliche akademische Karriere. Die Kollegleiterin Cornelia Lastwieker freut sich mit ihr.
Ich finde das immer wieder grandios, dass diese jungen Menschen diese Hindernisse überwinden.
Rund 430 Studierende erwerben in ihrem Kolleg gerade die Voraussetzungen für ein Studium in Deutschland. 160 davon haben Fluchterfahrungen. Die Hindernisse sind vielfältig, auf sehr unterschiedlichen Ebenen, wie auf der Tagung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung DZHW in Hannover deutlich wird. Das reicht vom Beschaffen der notwendigen Zeugnisse oder Visa in den Heimatländern über Sprachbarrieren bis zur fehlenden Abstimmung zwischen den Ämtern in Deutschland, von Ausländerbehörden, Jobcentern und Hochschulverwaltungen.
Das Zusammenspiel ist nicht wirklich institutionalisiert. Also es ist überhaupt gar nicht böser Wille, aber diese Mitarbeiter sind auch oft überfordert, weil sie natürlich auch sehr viele Menschen zu betreuen haben, weil es sehr, sehr viele Vorschriften gibt.
Schon einen Platz für einen Vorbereitungskurs zu bekommen, gleicht einer Lotterie. Zurzeit kommen etwa 6 Bewerber auf einen Platz. Eine große Herausforderung also, auch für Abdallah. Der 29-Jährige hatte in Syrien Jura studiert und fängt nun in Hamburg von vorn an. Nach monatelangem Warten auf Bescheide von Behörden studiert er jetzt im 2. Semester Sozialarbeit. Und wie wichtig ist das Studium für seine Integration in Deutschland? Für ihn sei es positiv, weil...
Dass mein Selbstvertrauen, meine Persönlichkeit nach der Flucht wiederhaben oder wiederfinden.
Für andere sei es frustrierend. Für einen Freund zum Beispiel, der einen Studienplatz in Hamburg hatte, aber nicht hin darf, weil sein Wohnort in Schleswig-Holstein liegt. Die Behörde besteht auf der Residenzpflicht und hat seinen Umzug abgelehnt.
Er hat ein Ziel und es wird jetzt alles abgebrochen und du kannst nichts machen und du musst ein Jahr warten und daran arbeiten. Und dazu brauchst du so viel Kraft, die wir eigentlich nicht so viel haben.
Das DZHW wertet solche Erfahrungen im Projekt Wege aus. Projektleiter Michael Grüttner erläutert einige der ersten Ergebnisse und Hinweise daraus.
Was man versuchen kann, ist die sehr gut geförderte Hochschulvorbereitung über das Integra-Programm zum Beispiel auch stärker zu flankieren durch sozialpolitische und migrationspolitische Rahmenbedingungen.
So könnte mit der Zulassung zum Studium etwa die Residenzpflicht wegfallen oder die Geflüchteten mehr Unterstützung bei der Wohnungssuche bekommen oder von Beginn an mehr spezifische Sprachkurse.
Wenn Integrationskurse beispielsweise auch noch stärker zielgruppenorientiert aufgebaut sein könnten für Personen, die sehr hohe Bildungsvoraussetzungen mitbringen.
Die größten Hürden stehen also vor dem eigentlichen Zugang zur Hochschule. Aber auch an den Hochschulen selbst gibt es Verbesserungspotenzial. Die 24-jährige Maha, Studentin an der TU Berlin, hat dafür Ideen.
Es wäre sehr gut, wenn wir mit den anderen im neuen Semester zu sprechen und Tipps und Vorschläge von ihnen zu bekommen.
Ihr Fazit fällt sehr positiv aus.
Ich kann sagen, dass ich meinen Traum lebe. Das Studium ist für mich nicht nur ein Weg, sondern ein Ziel.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Kein anderer Astronaut war so lange im Weltraum wie Alexander Gerst. Der promovierte Geophysiker kriegt heute für seine Leistung eine Ehrendoktorwürde an seiner ehemaligen Universität in Karlsruhe. Viele nennen ihn trotz aller Würden immer noch Astro-Alex, vor allem Schüler und Studierende. Und den Titel, den trägt er fast wie eine Ehrenmedaille. Denn die jungen Leute sind ihm wichtig. Während er an Bord der ISS steckte, hat Gerst ja schon live mit Schülergruppen geredet, häufiger. Der Wissenschaftsastronaut als Inspiration für junge Leute, das war auch heute zu beobachten. Thomas Wagner.
Ja, also er hat ja auch Geophysik am KIT studiert und dadurch, dass ich Physikstudentin bin, zeigt es mir halt schon auch in gewisser Weise, was man erreichen kann, wenn man hier studiert.
Ja, ich denke, er zeigt halt ziemlich deutlich, wie verwundbar die Erde eigentlich ist mit den Bildern, die er aus dem All sendet. Und da wird vielleicht vielen klar, dass wir alle eine Verantwortung haben und dass es ganz wichtig ist, dass wir in den Naturwissenschaften weiter vorankommen und die Erde mit unserer Forschung, die wir hier auch am KIT betreiben, ein Stück weit besser machen.
Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Gerst, auch Astro-Alex in den Medien genannt.
Wenn Physikstudentin Nadine Wölfel, Meteorologie-Doktorand Christoph Diekmann und auch Professor Holger Kanselka, Präsident des Karlsruher Institutes für Technologie, über ihren Ehrengast sprechen, schwingt bei allen ein Hauch von Hochachtung und eine gehörige Prise Sympathie mit. Ehrendoktor für Alexander Gerst, den deutschen Wissenschaftsastronaut, der am KIT ab 1997 Geophysik studierte. Die Auszeichnung wurde nicht nur wegen seiner Leistung als Wissenschaftler und Raumfahrer vergeben, sondern auch für dessen ständiges Bestreben, für die Raumfahrt, für den Spaß an Naturwissenschaften zu werben. Und das, so KIT-Präsident Holger Hanselka, manchmal auf sehr unkonventionellem Weg.
Sie hatten von der ISS auch durchaus sich in ein Kraftwerkkonzert eingeschaltet und sich sozusagen an der Musik begeistert. Ich glaube, das sind die Dinge, und das muss ja auch zum Ausdruck gebracht werden, als Wissenschaftler muss man das nicht, aber als Wissenschaftler kann man das.
Vor allem während seiner jüngsten ISS-Mission hat der Gerst sich regelmäßig mit Schülergruppen in ganz Deutschland zusammenschalten lassen, dabei über seine Erlebnisse an Bord der Internationalen Raumstation erzählt, häufig im Plauderton, der gerade bei Schülern gut ankommt. Viele sehen ihn bis heute als den Superman aus Künzelsau, der es bis ins All geschafft hat. Allerdings?
Nee, ganz im Gegenteil, ich bin eben nicht Superman. Das ist sogar eins meiner wichtigsten Botschaften, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, wie jeder andere auch.
Ein ganz normaler Mensch, der sich zu seiner Studentenzeit in Karlsruhe auf Schnippuser, also auf Schnitzel, Pommes und Salat in der Mensa gefreut hat und der, wie heute bekannt wurde, sich eher aus einer Laune heraus bei der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA als Astronaut beworben hat, ohne anfangs ernsthaft daran zu glauben, dass er Jahre später tatsächlich ins All fliegen darf.
Besonders kleine Mädels, die vielleicht davon träumen, auch Astronautin zu werden, wenn die mich nicht mehr als Superman sehen, sondern wenn die sagen, ja, was der Gerst kann, das kann ich schon lang und vielleicht noch ein Stück mehr, dann ist meine Mission erfüllt.
Gerst wäre, das zeigt sich an dieser Stelle, eigentlich der geborene Dozent, ein Dozent mit ganz klar ökologischem Einschlag. Vom All aus die Umweltschäden auf der Erde zu sehen, hat ihn geschmerzt.
Genauso erschreckend ist, was wir mit dem Regenwald anstellen, wie das jetzt hier Amazonas-Regenwald, das eigentlich dunkelgrün, fast schwarz sein sollte, so sieht gesunder Wald aus. Das Grüne hier, ja, da war mal Wald. Und das, diese Gebiete, die sind so wahnsinnig groß, das ist schon erschreckend, wenn man das von oben sieht. Und man fragt sich tatsächlich, wenn uns irgendwelche Außerirdischen beobachten würden, würden die uns für intelligentes Leben deklarieren? Ich bin mir nicht sicher.
Was kurz darauf zur Frage aus dem Publikum führt.
Bewahrung des Planeten, was ist denn Ihre Meinung oder Haltung zur Organisation Fridays for Future und diesen Aktivitäten?
Ich denke, es ist ja irgendwie klar geworden, wie ich an sich zu dieser Sache stehe, wenn Sie bei diesem Vortrag aufgepasst haben.
Nämlich durchaus wohlwollend.
Eine Sache, die ich einfach generell sagen möchte, ich finde es sehr gut, wenn Menschen aufstehen für das, an was sie glauben. Vor allem, wenn es was ist, was nicht einfach nur um sie selbst geht, sondern wenn man für was Größeres aufsteht und sagt, dass man was bewahren will, dann finde ich das eine sehr beeindruckende Sache.
Was der Gers kann, das kann ich schon lange, hat er gerade gesagt. Diese Inspiration, die wünscht sich Alexander Gers. Aber nicht alle haben gerade Erfolgserlebnisse. Viele haben jetzt gerade mitgeteilt bekommen, dass sie eine Extrarunde drehen müssen. Sie bleiben sitzen, kleben, müssen wiederholen, wie auch immer das heißt. Wie macht man das Beste daraus? Darum geht es morgen bei Campus und Karriere ab 14.05 Uhr mit Benedikt Schulz. Wir freuen uns, wenn Sie mitreden. Sie können uns heute schon Ihre Meinung oder Ihre Erfahrungen schildern. Schreiben Sie uns doch an campus@deutschlandfunk.de und wir rufen morgen auch gerne zurück. Corso, Kunst und Pop kommt gleich. Da geht es heute um die Identitätskrise in der Modebranche und nachhaltigen Modekonsum. Christoph Reimann moderiert. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Nachmittag.